Wir haben den Text gehört aus Matthäus 6, 5 bis 15, werden ihn nachher auch nochmal hier vorne sehen und lesen. Einige unserer Geschwister haben erlebt, was es heißt, verfolgt zu werden. Man durfte nicht öffentlich über den Glauben reden. Versammlungen waren nur im Geheimen möglich. Bibel musste man verstecken. Ich erinnere mich, wie mein Großvater das mir ein paar Mal erzählt hat, wie er das Neue Testament einmal versteckt hatte und nachdem die Gefahr dann gebannt war, er es wieder hervorholte und ganz glücklich war darüber. Du kannst verfolgt sein, im Gefängnis sein, krank zu Hause liegen, abgeschnitten sein von jeglicher Gemeinschaft, gezwungen werden zu schweigen. Ja, man kann dir all deine Bibeln nehmen. Ja, selbst deine Zunge könnte man dir nehmen. Aber solange du atmest, kannst du beten. Man kann dir alles nehmen, aber das Gebet ist etwas, das man dir nicht nehmen kann, was dir kein Mensch nehmen kann, weil du es im Stillen in Gedanken tun kannst. Und es spielt keine Rolle dabei, ob andere dich hören. Es spielt nur eine Rolle, dass Gott dich hört, weil er derjenige ist, der Gebet erhört. Gott hat also eine Möglichkeit in seiner Weisheit geschaffen, die es uns möglich macht, zu allen Zeiten, in jedem Moment und überall davon Gebrauch zu machen, in jeglicher Situation. Ich muss nicht unbedingt erst an bestimmte Orte gehen. Ich kann dies tun, aber ich muss es nicht. Ich kann Gemeinschaft in Gemeinschaft beten, aber ich muss es nicht. Auch wenn darin sicherlich eine besondere Kraft liegt. Und wir finden in der Bibel auch diese verschiedenen Beispiele, wie Gebet sozusagen, ja, wo und wann Gebet stattfindet. In Apostelgeschichte 1, Vers 14, da heißt es, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Also hier gab es Gemeinschaft und Gebet mit den Geschwistern. Und Jesus ist oft auch alleine beten gegangen. In Matthäus 14, 23 lesen wir das beispielsweise. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Also das Gebet allein hat auch seine Berechtigung. Oder das Gebet in unserem Gedanken, in unserem Geist. In Epheser schreibt Paulus in Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Es gibt also auch das Gebet im Geist. Ja, hier wird explizit jetzt nicht der Heilige Geist genannt, auch wenn wir mit ihm in Verbundenheit sind. Es geht um ja, das Gebet, was hier oben bei uns im Kopf geschieht. Der Hinweis, dass dies alle Zeit geschehen kann und soll, verdeutlicht nochmal die Tatsache, dass es auch hier in unseren Gedanken stattfindet, weil das können wir überall tun, selbst wenn wir in einem Gespräch sind, kann man im Gedanken beten. Die Fähigkeit haben wir. Jetzt haben wir so ein bisschen hervorgegriffen, was den Text angeht. Und wir stehen ja immer noch in der Reihe von Jesus und das Gesetz. Und ich möchte uns erinnern, dass es viele Meinungen und auch falsche Richtungen gab, wie sich Dinge im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben und dass eine ganz besondere Gruppe, nämlich die der Schriftgelehrten und Pharisäer, den Großteil dazu beigetragen haben, dass manches im Ungleichgewicht war. Das wollen wir einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt auch hier an den Text gehen. Ich lese uns nochmal. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten soll dir nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich möchte den Text gerne in drei Teilen angehen. Da wäre einmal erstens das öffentliche Gebet und der Missbrauch davon. Und zweitens, da wäre das Gebet, was Jesus uns lehrt, das sogenannte Vaterunser. Und drittens, die Verknüpfung der Vergebung Gottes mit unserer Bereitschaft zu vergeben. Also da wäre einmal erstens das öffentliche Gebet und der Missbrauch davon. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, dieses Bild. Das sind Masken. Möchte ich gleich darauf eingehen. Wenn Jesus etwas anspricht, dann erfindet er das nicht unbedingt immer wie in Gleichnissen oder Beispielen. Wir sehen an verschiedenen Stellen in den Evangelien, dass Jesus Menschen beobachtet hat. Da wäre einmal die arme alte Frau, die er beim Spenden beobachtet und dann seine Jünger darauf hinweist. Bei der Tempelreinigung geht auch hervor im Text, dass er sich das ganze Treiben der Geldwechsler und der Verkäufer aus dem Tempel erst einmal angeschaut hat und dann da seinen Strick zurechtgelegt hat. Also Jesus hat Menschen beobachtet. Und wir können auch davon ausgehen, dass Jesus das, was er hier jetzt gesagt hat, auf Erlebtes, auf Gesehenes bezieht. Und da müssen wir uns vielleicht schon ein bisschen aus unserem Denken heute hineindenken, denn es heißt ja im Text, dass sich Leute an den Straßenecken aufstellen, um zu beten, um von den Leuten gesehen zu werden, gehört zu werden. Das passt ja nicht so richtig in unsere Kultur hinein. Also wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, dann erlebe ich das in der Regel so nicht. Aber damals in der Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat, da war das anders. Und wenn ihr auch heute nach Israel geht, werdet ihr an manchen Ecken und Stellen, gerade bei der sogenannten Klagemauer, Dankeschön, ja, werdet ihr das ganz besonders sehen, wie öffentlich Gebet auch noch in diesem Teil der Welt stattfindet. Also, aber zu unserer Kultur scheint das hier erstmal nicht so richtig zu passen. Aber der Glaube war in der damaligen Kultur viel mehr miteinander verwoben. Es war alltäglich und vom Gesetz des Mose auch sehr stark geprägt. Also der Glaube war wichtig im Alltag und bei uns ist es heute dann doch in der Gesellschaft ein wenig anders. Aber die Gefahr, die Jesus hier anspricht, nämlich etwas zu tun, um von den Leuten wahrgenommen zu werden, um gesehen zu werden, ja, aus Selbstsucht, aus Narzissmus, aus Stolz, die nennt Jesus Heuchler. Ja, und dieses Wort Heuchler, was hier im Griechischen steht, bedeutet eigentlich Schauspieler. Ja, und eine ganz bestimmte Art von Schauspieler, nämlich diejenigen, die eine Maske tragen, um eine Rolle zu spielen. Ja, deswegen die Masken hier vorne. Ja, also man hat hier ein Schauspiel veranstaltet, um sich irgendwie besonders fromm, besonders religiös darzustellen. Und das klagt Jesus an und sagt ganz klar, ihr habt euren Lohn gehabt. Mit anderen Worten, euer Gebet ist mit dieser Motivation völlig nutzlos. Ja, es bringt überhaupt nichts, aus diesem Anlass heraus öffentlich zu beten. Also es geht nicht darum, dass man das nicht tun darf, im Lauten oder im Öffentlichen zu beten. Es geht darum, warum tun wir es? In Versen 6 und 7 wird deutlich, wozu wir beten. Wollen wir, dass Gott uns erhört oder wollen wir gehört werden? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also zwischen Erhörung und Gehörtwerden vor den Menschen gibt es einen Unterschied. In Vers 7 heißt es dann, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. In anderen Übersetzungen steht hier sogar das Wort plappern. Ja? Also ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Also es geht um eine endlose Reihe von Worten, einfach um viele Worte machen, ohne wirklichen Inhalt. Ja? Also kein Herzensgebet, wie Lene das heute schön eingeführt hat, sondern einfach Worte machen, um gehört zu werden. Unser Gebet soll zielführend sein. Die Inhalte unseres Gebetes gibt Jesus ja auch dann im weiteren Verlauf auch klar weiter. Es gibt 5 Euro für die Kollekte heute für das Handy. Bitte ausmachen. Also Gott erhört uns nicht, wenn wir möglichst viele Worte machen, dass wir ihn irgendwie überreden müssten. Ja, das ist ja so eine menschliche Denke. Das muss uns einfach bewusst sein. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, Gott weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn bitten. Damit will er jetzt nicht sagen, ihr sollt nicht beten. Ja, er fordert uns ja klar dazu auf, aber er will uns klar machen, hey, Gott weiß, er ist Gott. Noch bevor du ihn fragen wirst, bevor du ihn bitten wirst, er weiß, was deine Sorge ist. Ja? Deswegen mach dir keinen Kopf oder mach dir nicht so viele Gedanken, wie du das jetzt ausdrückst. Sprich es einfach frei vom Herzen. Das Problem der damaligen Zeit und sicherlich auch unserer ist, dass hier dieses Gehabe, ja, was hier im Alltag entstanden ist, dass daraus Religiosität wurde. Und für mich ist Religion oder Religiosität etwas absolut Leeres, ohne Inhalt. Etwas, das einen nicht ans Ziel bringt. Und die Zeit, in die Jesus hineinsprach, war gehäuft mit leeren Frömmeleien. Da ging es gar nicht mehr um Gott, um den Glauben, sondern es ging darum, wie ich mich darstelle, wie ich mich profiliere. Und Jesus erinnert die Leute daran, du, da hört dir tatsächlich jemand zu, wenn du das ernst nimmst. Und dieser jemand weiß bereits im Vorfeld, was du brauchst und es bedarf eben nicht vieler Worte. Die Götzen, ja, die muss man besänftigen und überreden und beweihräuchern und ja, möglichst laut rufen. Und diese ganze Szene, die erinnert mich so an die Geschichte von Elia auf dem Karmel, als er mit einigen Baalspriestern, also einigen ist noch milde dahergesagt, es waren einige hundert, ein Wettbeten veranstaltet. Sie sollen ihren Gott rufen, den Baal, und Elia als einziger wird sein Gott rufen. Und er lässt die anderen beginnen. Und dann fangen sie an zu beten, fast den ganzen Tag lang. Nach Mittag sind sie irgendwann sogar in Ekstase und fangen sich auch schon an zu ritzen, dass das Blut läuft, und machen viele Worte, ja, machen ein Riesentheater, und am Ende passiert nichts. So, und dann kommt der Mann Gottes, und in 1. Könige 18, da lesen wir dann folgende Worte, das Gebet des Elia. Ja, nachdem einen ganzen Tag gebetet wurde, kommt er und sagt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Ein ganz nüchtern, zielgeführtes, einfaches Gebet. Aber was dann passiert, ja, ist, dass heiliges Feuer vom Himmel kommt und diesen Altar, der da aufgebaut wurde, mit Wasser übergossen wurde, ja, dass alles verzehrt wird von diesem heiligen Feuer durch dieses schlichte, einfache Gebet. Und diese Szene erinnert mich einfach, wenn Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden, macht kein Theater. Ein Gebet, ein ernsthaftes Gebet ist vollkommen ausreichend. Das ist unser Gott. Also was nehmen wir für uns aus diesen ersten Zeilen? Einmal, Gott weiß, was du brauchst. Und du darfst es ihm in den einfachsten Worten sagen. Ja? Mach aus deinem Glaubensleben keine religiöse Show. Das wird sich nicht auszahlen. Du wirst davon keinen Lohn, keine Kraft haben. Und in dieser Gefahr, in dieser aufgesetzten Frömmigkeit, da standen nicht nur die Pharisäer der damaligen Zeit, weil wenn wir uns heute fragen, wer steht denn in Gefahr, diese falsche Frömmigkeit aufzulegen? Wer, wenn nicht wir Freikirchler? Ja? Also wir stehen in der Gefahr, zu Pharisäer zu werden, nicht die Heiden, ja? Oder nicht die Leute, die ab und zu in die Kirche gehen. Das sind wir, die wir hier sitzen. Jesus lehrt beten, das sogenannte Vater unser. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Gott als Vater anzubeten, ist für uns eigentlich nichts mehr Besonderes, möchte ich mal sagen, weil wir es einfach so von Anfang an gelehrt haben, ihn als Vater ansprechen zu dürfen. Ja? Natürlich finden wir auch im Alten Testament schon, ja, wenn es um die Juden jetzt geht, schon in Versen wie Jesaja 63, denn du bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name, oder in Jesaja 64, Vers 7, Herr, du bist unser Vater. Da gibt es auch schon diesen Gedanken, dass Gott Vater ist. Aber diese Selbstverständlichkeit, dass wir ihn als Vater direkt anbeten dürfen. Ja? Oder wie Jesus es an anderer Stelle sagt, aber lieber Vater, was noch die persönlichere Form des Vaters Gottes ist, dieses, wo wir Papa übersetzen würden. Ja? Das war dann doch schon eine Besonderheit. Also für die Juden damals war die Anrede Vater in dem Sinne schon was Besonderes. Das müssen wir uns vor Augen halten. Ja. Die Verehrung Gottes, seines Namens, seiner Majestät, der Lobpreis, der steht hier an erster Stelle, bevor es noch zum Bitten kommt. Und deswegen machen wir auch unsere Gemeindegebetsstunden, wenn wir die haben. Da stellen wir immer ganz bewusst das Lob Gottes an erster Stelle, ja, bevor wir dann später zum Bitten übergehen. Und ich denke, wenn Jesus uns das ins Bewusstsein ruft, dann hat es auch einen Sinn. Ja? Beim Bitten sind wir automatisch immer schnell, aber uns erstmal zu verinnerlichen, zu wem beten wir da eigentlich? Wer ist Gott eigentlich für uns? Ich glaube, das führt uns nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden. Auch, dass wir sein Reich an erster Stelle stellen. Wir haben letzte Woche auch diesen Vers gehört aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch dies alles zufallen. Ja? Also sein Wille auf Erde soll geschehen. Es geht in erster Linie nicht um meinen Willen, es geht in der ersten Linie um Gottes Willen. Auch hier soll unser Blick auf Gott gerichtet werden, auf sein himmlisches Reich. Der Blick und unser Bewusstsein. Und erst dann kommen die täglichen Fragen, die Bitten, die Probleme. Und Jesus fasst das mit diesem einfachen Wort zusammen, ja, unser täglich Brot. Hier geht es um die Grundbedürfnisse. Es geht nicht nur tatsächlich um Brot, sondern es steht hier für ja, das ganze tägliche Sein, der Bedarf, den man am Tag einfach so hat an Sorgen und Probleme. Natürlich dürfen wir diese auch anbringen, aber wie gesagt, die Reihenfolge, die gibt Jesus uns vor. Alles, was dich sorgt, darfst du auch im Gebet abgeben. Ja? So gering es dir scheinen mag, so groß es dir scheinen mag. Natürlich auch das Bewusstsein, dass im Leben Schuld entsteht. Und das ist nicht zu ignorieren. Es bedarf auch ein tägliches Bewusstsein gegenüber Gott. Auch ein Bekennen, ja? Wenn wir merken, wo wir gefehlt haben, wo wir uns schuldig gemacht haben an jemand anderen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und es geht um uns persönlich dabei. Und im Gebet können wir Gott einfach all die Dinge bekennen, die wir uns vielleicht auch gar nicht trauen würden, laut zu sagen oder vor jemand anderen zu bekennen. Auch wenn dies natürlich auch ein wichtiger Weg ist in der Seelsorge, manche Schuld zu bekennen, weil mit mancher Schuld sollte man sich nicht alleine rumschlagen, die sollte man auch in der Seelsorge, wie wir sie auch jeden Sonntag anbieten oder auch unter der Woche, einfach mal ansprechen. Und wenn wir uns dann den Satz vor Augen halten, der ja mit der Bitte, uns zu vergeben, verbunden ist, nämlich die vorangegangene Bereitschaft, den Menschen, die ebenso an uns ja Vergebung suchen, gebunden ist, nämlich die vorangegangene Bereitschaft, den Menschen zu vergeben, da merken wir, in diesem Gebet wird eine Messlatte an uns gelegt. Ja. Dazu wollen wir ganz zum Schluss noch mal mehr drauf eingehen. Aber zunächst noch diesen einen Vers. Und lasst uns nicht in Versuchen geraten, oder wie es in den Luther-Übersetzungen heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Komischerweise stören sich manche Christen an diesem Satz. Ganz ehrlich gesagt habe ich mit dem Satz davor viel mehr Probleme. Ja, also mit dem Vergeben. Aber natürlich, auch darüber wollen wir jetzt reden. In Jakobus 1, Vers 13 wird deutlich und klar und unmissverständlich gesagt: Niemand sage, wer versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Ja? Also Gott ist nicht der Versucher. Der Versucher ist jemand anders. Das ist der Abtrünnige, der Satan. Der Versucher versucht. Ja, und deswegen haben wir vielleicht als Christen erstmal ein bisschen Probleme, diesen Vers hier richtig einzuordnen. Die Bitte muss also so verstanden werden als Bitte um Bewahrung, nicht in Versuchung hineinzugeraten. Also Gott lässt Versuchung zu, ja, das sehen wir schon bei Matthäus 4, als Jesus extra in die Wüste gebracht wird, um vom Versucher versucht zu werden. Ja, und im Hebräerbrief Vers 4, Vers 15, da wird auch gesagt, oder auch ja, in diesen Worten, in diesem Vers ausgedrückt, dass Jesus uns gleich wurde in allem, um Anteil zu haben an unserem Leiden. Ja? Also Jesus hat all das erlebt, war auch all dem ausgesetzt, dem wir ja auch ausgesetzt sind. Und wir sind ebenso der Versuchung ausgesetzt. Aber sie kommt nicht von Gott, sondern Gott lässt den Versucher auch versuchen. Man darf auch nicht den zweiten Teil dieses Satzes ignorieren, der ja lautet, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist ja das Wort, das dem gegenübersteht. Also Gott lässt den Versucher versuchen, aber wir dürfen uns dagegen wehren, indem wir bitten und indem wir uns, wie Jesus, durch Gottes Wort gegen Versuchen wehren. Er hat es uns ja vorgelebt. In Matthäus 4 lesen wir das ja. Und wir dürfen auf Erlösung hoffen. Und gerade aus diesem Spannungsfeld, da nimmt uns der Herr nicht heraus. Unser Leben im Hier und Jetzt bleibt Kampf. Das kennt Paulus schon an in Epheser 6, wenn er von den Herren dieser Welt spricht, von den Mächtigen und den Gewaltigen, die nicht aus Fleisch und Blut bestehen, sondern wo es um geistliche Gewalten geht, um den Satan und sein Reich. In Matthäus 24 erfahren wir sogar, dass Gott uns in der Versuchung sogar so weit entgegenkommt, dass er die Tage verkürzt, wenn es um die große Bedrängnis geht, die in den allerletzten Tagen ansteht. Ja, also Gott hilft, aber er lässt Versuchung zu. Im dritten und letzten Aspekt, in Verse 14 und 15, da heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vielleicht kennt ihr es erkennen, vorne eine Rasierklinge und eine Peperoni. Zwei ganz scharfe Sachen. Warum? Warum dieses Bild? Weil ich dieses Wort an dieser Stelle hier sehr scharf finde. Ja? Also das ist das Wort an der Stelle, wo mir persönlich am meisten Probleme oder ja, wo ich merke, da juckt es mich. Ja? Und ich glaube, das sollte uns mehr Sorge machen, wie die Frage, führt Gott uns in Versuchung, aber das haben wir ja hoffentlich geklärt. An diesen Versen wird deutlich, dass es als Jünger als Nachfolger nicht um äußerliche Frömmigkeit geht. Bist du bereit zur Vergebung, ist es Gott auch. Bist du nicht bereit, die Verfehlungen der Menschen zu vergeben, dann bleibst du auf dem Trockenen sitzen. Also diese Art von Nächstenliebe ist kein Ponyhof-Ausflug. Hier geht es um grundlegende Dinge. Hier zeigt sich, wer dem Namen nach Christ ist und wer Jesus ernst nimmt. Und ich möchte das nicht irgendwie weiter auslegen oder exegetisch kommentieren. Ich möchte es in der vollen Schärfe, wie es hier steht, einfach völlig unbehandelt stehen lassen. Weil ich glaube, es meint einfach das, was es sagt und was du gerade denkst. Und das ist gut so. Ich möchte uns aber zum Schluss eine andere Frage stellen. Nämlich, jetzt ging es um Gebet, ums öffentliche Gebet, es ging ums Vaterunser. Und irgendwie kommt jetzt auf einmal so ganz stark diese Frage der Vergebung hier rein. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus das an dieser Stelle? Warum bringt er das mit diesem Gebet hinein? Hätte es an anderer Stelle nicht viel besser gepasst vom Kontext her? Nämlich da zum Beispiel, wo Petrus Jesus fragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mich um Vergebung bittet? Und hier geht es ja nicht mal um einen Bruder, es geht hier um Menschen und um ihre Verfehlungen, wird hier gesagt. Ja? Warum steht das genau an dieser Stelle? Also ich gebe euch gerne meine Antwort und bitte prüft sie. Es ging bisher um Religiosität, um Frömmigkeit. Und Jesus macht mit diesen Worten klar, was fromm sein wirklich heißt und wer fromm ist und wer nicht fromm ist. Also er legt uns Pharisäern, das Messer an den Hals, um es ganz drastisch auszudrücken, um uns zum Denken anzuregen. Was haben wir heute Morgen gehört und vielleicht auch gelernt? Ich möchte drei Fragen nehmen aus diesem Vormittag, mit denen wir nach Hause gehen wollen. Die eine Frage ist, warum bete ich? Was ist mein Ziel und Inhalt, wenn ich öffentlich bete? Die zweite Frage wäre, wie sieht mein Gebetsalltag gemessen am Inhalt, den Jesus vorgibt, aus? Ich weiß, der Satz ist sicherlich nicht ganz grammatikalisch richtig, aber ja, anhand dessen, wie Jesus uns das Vaterunser lehrt, wie ist mein Alltagsgebet? Dass wir uns da mal einfach fragen, so von der Reihenfolge, dass wir in uns gehen. Und die dritte und letzte Frage, wo muss ich Menschen vergeben? Wo stecke ich fest? Ja. Das ist vielleicht die herausforderndste Frage, aber ich habe hier einfach mal für uns dieses Baustellenschild hingemacht, weil ich glaube, wir alle haben irgendwo in diesen drei Fragen eine Baustelle. Und ich möchte euch bitten, geht mit diesen drei Fragen nach Hause und klärt das für euch, was wichtig ist. Vielleicht klärt es auch hier im Gottesdienst für euch. Aber vergisst diese drei Fragen nicht. Wir wollen jetzt noch ein Lied geben.